Das ist kein Gegensatz. Denkmalschutz, Erhaltenswertes zu erhalten und natürlich die neuen Technologien einzusetzen, umweltbewusst zu sein. Aber das muss ausgewogen sein. Und das ist die Herausforderung. Ich möchte nicht, dass eine Stadt platt gemacht wird und nicht mehr erkennbar ist in ihren Charakteristika, weil man heute sagt, ja, man kann das ökologisch besser bauen.
Zukunftsorte. Der Transformationspodcast von EUREF und Rheinischer Post.
Und damit hallo und zurück mit der dritten Staffel von Zukunftsorte, dem Transformationspodcast von der Rheinischen Post und EUREF. Es hat sich ein bisschen was verändert. Ihr hört es schon an der Stimme, die euch den Podcast präsentiert. Ich bin Lilly Stegner und übernehme den Podcast von meiner Kollegin Helene Pawlitzki, die euch in den ersten beiden Staffeln die Themen rund um Nachhaltigkeit und Transformation präsentiert hat. Ich hoffe, ihr hört mir genauso gerne zu wie ihr und habt so viel Spaß wie ich an den vielen spannenden Gesprächen, denen wir in dieser Staffel lauschen werden. Herzlich willkommen also in Staffel 3. Neuer Host, neues Thema. In der ersten Staffel haben wir ganz viel über das große Thema Energiewende gesprochen. Ein paar der Themen aus dieser Staffel könnten eigentlich auch in dieser hier stattfinden. In der zweiten Staffel ging es dann um Transformation. Es sind positive Visionen entstanden, wie wir zum Beispiel in Zukunft essen, shoppen oder arbeiten werden. Und in dieser Staffel wollen wir uns mit dem beschäftigen, was uns alle tagtäglich umgibt. Und zwar Gebäude. Das klingt vielleicht erstmal ein bisschen banal, aber genauer gesagt wollen wir uns mit dem Gebäude der Zukunft beschäftigen. Denn egal, ob jetzt zu Hause, im Büro oder in der Freizeit, ziemlich viel Zeit unseres Lebens verbringen wir ja in verschiedenen Gebäuden. Es gibt unterschiedliche Studien dazu, wie lange wir uns tatsächlich unter Dächern aufhalten, aber wahrscheinlich sind es mindestens 90% unserer Zeit. Und wenn wir diese Gebäude also so intensiv nutzen, dann sollten wir doch auch da mal einen Blick auf die Nachhaltigkeit werfen. Wie können Gebäude überhaupt zu einer nachhaltigeren Zukunft beitragen? Wie weit sind wir da im Moment? Und welche Möglichkeiten gibt es, hier noch nachhaltiger zu werden? Dem wollen wir uns hier in dieser Staffel nähern. Ich habe mit ganz vielen Menschen gesprochen, die sich mit ganz unterschiedlichen Aspekten rund um Gebäude befassen. Ich habe einiges gelernt, nicht nur zu verschiedenen Baumaterialien wie Holz oder Beton, sondern auch über Dinge wie eine nachhaltigere Gebäudereinigung oder wie Klimaschutz schon heute in die Architekturhörsäle von Hochschulen getragen wird. Freut euch also mit mir auf eine neue Staffel von Zukunftsorte. Zum Auftakt dieser neuen Staffel habe ich mich zu einem ganz besonderen Gebäude oder besser gesagt zu einem Denkmal begeben, das mit Sicherheit jeder von euch kennt, dem Brandenburger Tor. Zugegeben, es ist nicht das erste Bauwerk, was einem bei dem Wort Gebäude in den Sinn kommt. Aber wir wollen diese Staffel mal mit einem Rückblick starten. Denn auch wenn nicht jeder von euch schon mal da war, ein Bild vom Brandenburger Tor, das haben wir alle sofort vor Augen. Und es ist schon ziemlich alt, dieses Brandenburger Tor. Es wurde Ende des 18. Jahrhunderts vom preußischen König Friedrich Wilhelm II. Gebaut. Der ist übrigens der Neffe von Friedrich dem Großen. Damals war Berlin die aufstrebende Hauptstadt von Preußen. 2 Jahre nachdem das Tor fertig gebaut wurde, kam dann auch die Quadriga obendrauf. Diese Skulptur von dem Bildhauer Johann Gottfried Schadow zeigt die römische Siegesgöttin Victoria in einem Streitwagen, der von 4 Pferden gezogen wird. Übrigens, wem dieser Name dieses Bildhauers irgendwie aus Düsseldorf bekannt vorkommt, der verwechselt ihn vermutlich mit seinem eigenen Sohn. Es war nämlich Wilhelm von Schadow, der Sohn von Johann Gottfried Schadow, der hier in Düsseldorf die Kunstakademie leitete und als Begründer der Düsseldorfer Malerschule gilt. Außerdem ist nach ihm diese Shoppingstraße, Schadowstraße, benannt. Ziemlich viel Geschichte also. Und trotzdem steht das Brandenburger Tor heute, mehr als 200 Jahre später, immer noch mitten in Berlin. Sein Name kommt übrigens daher, dass damals beim Bau an dieser Stelle tatsächlich die Straße raus aus der Stadt und in Richtung Brandenburg begann. So einfach ist das manchmal. Und das Tor ist zum Symbol geworden in Deutschland. zum Symbol für die Wiedervereinigung. Es ist auf unsere Münzen geprägt und es gehört ganz offiziell mit dem Bundesadler, mit der deutschen Eiche und der Deutschlandflagge in Schwarz, Rot und Gold zu den Symbolen der Bundesrepublik. Und mit seiner langen und wechselhaften Geschichte steht es vielleicht auch ein bisschen als Beispiel dafür, was wir uns bei allen Überlegungen zum Gebäude der Zukunft machen müssen. Wie können wir Bestehendes mitnehmen in eine nachhaltigere Zukunft? Sollten wir das überhaupt immer machen? Und wie gehen wir mit genau solchen Bauten um, die eigentlich keine direkte Funktion haben? Schließlich wohnt oder arbeitet keiner im Brandenburger Tor. Denn Denkmalschutz und Klimaschutz verfolgen nicht immer dieselben Ziele. Für das Klima sind Häuser, die nach neuen Standards gebaut sind, meistens besser. Sie sind aus nachhaltigeren Materialien gebaut und sie sind energieeffizienter. Der Denkmalschutz will historische Gebäude bewahren. Im Idealfall bringt man diese beiden Ziele dann am Ende zusammen. Doch wie kann das gehen? Müssen wir uns vielleicht sogar von manchen Bauwerken trennen, damit Platz für Neues entstehen kann? Das und noch einiges mehr habe ich mit zwei Menschen besprochen, mit denen ich direkt vorm Brandenburger Tor verabredet war. Zwei Menschen, die eine ganz besondere Beziehung zum Brandenburger Tor haben, die stehen jetzt hier neben mir. Denn sie waren auf verschiedene Weise beteiligt, als es Anfang der 2000er saniert wurde. Damals ziemlich öffentlichkeitswirksam. Reinhard Müller ist Architekt und Stadtplaner. Heute ist er im Vorstand von EUREF. Damals hatte er eine Stiftung gegründet, die die Sanierung des Brandenburger Tors finanziert hat. Er war also ganz nah dran. Neben ihm steht Klaus Wowereit. Er war regierender Bürgermeister von Berlin, als das Tor dann fertig saniert war. Herr Müller, ich fange mal mit Ihnen an. Sie waren also zuständig für die Sanierung des Brandenburger Tors. Wie hat es sich angefühlt, dieses so wichtige Gebäude für Deutschland in die Zukunft zu holen?
Na gut, also erstens war ich nicht allein. Es waren noch eine Menge anderer Leute, zum Beispiel der Professor Engel, der damals Landeskonservator, der in Rente ging, der hat sich ganz maßgeblich um die Sanierung gekümmert. Ich war lange Zeit im Landesdenkmalrat des Landes Berlin, fast 10 Jahre. Naja, und ähnlich wie heute hatte damals das Land Berlin kein Geld, dieses Brandenburger Tor zu sanieren. Und ich kam mit meiner Frau auf die Idee, eine Stiftung zu gründen, nämlich die Stiftung Denkmalschutz Berlin. Also insofern ist das eine private Initiative. Und hatte gesehen, wie in Venedig auf dem Markusplatz ein ganzes Haus saniert wurde, weil dort, man kennt dieses Haus, eine historische Uhr oben im Giebel ist. Und da war nun plötzlich eine Rolex-Uhr und die finanzierte dieses ganze Sanierung des Hauses. Und da bin ich auf die Idee gekommen, dass wir das auch mit dem Brandenburger Tor machen können. Und ja, und dankenswerterweise hat uns dann die Telekom die entsprechenden Mittel zur Verfügung gestellt, beziehungsweise ein Drittel haben wir durch private Spenden und 2 Drittel von der Telekom bekommen.
Reinhard Müller war also einer der Menschen, die das Brandenburger Tor mit saniert haben. Und das war damals tatsächlich etwas Besonderes. Solche Denkmäler werden nämlich meistens durch öffentliche Mittel saniert, also von staatlichen Institutionen. Die haben aber auch oft ganz viele andere Baustellen, die ihre Aufmerksamkeit und vor allem das Geld benötigen. Und wie Reinhard Müller gerade schon gesagt hat, war auch das Land Berlin ziemlich knapp bei Kasse. Also musste eine andere Lösung her. Dass 2 Drittel des Geldes von einem privaten Unternehmen, in dem Fall von der Telekom, kam, das war neu. Und hat nicht jedem so gut gefallen. Denn viele Menschen haben befürchtet, dass man damit das Brandenburger Tor sozusagen verscherbeln würde. Denn die Telekom verhängte das Baugerüst um das Tor drumherum, auch mit Werbung während der Sanierungsphase. Diese Verhüllung sorgte natürlich für wilde Spekulationen, was dahinter wohl passiert. Über die Farbwahl wurde gesprochen, über den Zustand des Tores und vor allem natürlich darüber, wie es denn nun am Ende aussehen wird, wenn es fertig saniert ist. Mit verschiedenen Werbekampagnen der Telekom wurde das Interesse der Öffentlichkeit nur weiter bedient. Wir sahen zum Beispiel einen riesigen Adventskalender. Ganz oft war auch das Brandenburger Tor selbst quasi Werbefläche auf der Werbefläche. In Schieflage wurde es zum Beispiel abgebildet, als Silvester anstand. Darüber der Spruch »Guten Rutsch« oder mit übergroßen Hasenzähnchen statt der Säulen zu Ostern. War also einiges Kreatives dabei. Was unter diesen Bannern geschah, das war aber nicht weniger innovativ. Denn wer ein so altes Denkmal saniert, der macht sich natürlich auch Gedanken darüber, wie es in Zukunft möglichst lange erhalten bleibt. Deshalb hat man versucht, in allen Abschnitten der Sanierung auf die allerneueste Technik zu setzen. In der Bestandsaufnahme zum Beispiel wurde ein virtuelles 3D-Modell des Brandenburger Tors entwickelt. Heute kennt man das. Damals war das aber schon ziemlich neu. So konnte man aber dann das Tor in Gänze begutachten und sich ganz genau überlegen, welche Abschnitte zuerst und vor allem wie saniert werden müssen. Denn man hat festgestellt, ein Großteil der Beschädigungen des Brandenburger Tors waren auf den Zweiten Weltkrieg zurückzuführen.
Ja, und das war, glaube ich, auch eine ziemlich spektakuläre Aktion, denn wir mussten dieses Tor insofern sehr intensiv bearbeiten. Wir hatten 150.000 Einschusslöcher. Wir mussten teilweise ganze tonnenschwere Sandsteine austauschen. Und wir haben zum ersten Mal in der Welt ein solches Gebäude mit einem Laser berührungsfrei gereinigt. Das war das Spektakuläre an der ganzen Situation.
Und welchen Vorteil hatte das gegenüber Techniken, die vorher verwendet wurden?
Und wenn Sie Sand strahlen, dann ist das erstens so, dass Sie unfassbar viele Tonnen Strahlgut haben. Das ist Sondermüll. Während Sie mit dem Laser so gut wie überhaupt keinen Abfall haben. Das Zweite ist, Sie können das hier ganz gut sehen, wenn Sie gleich mal auf den Reichstag gucken. Da beginnt es schon wieder schwarz zu werden. Hier ist alles, wie Sie sehen, ganz hell. Und das hat eben den Vorteil, beim Sandstrahlen entsteht eine chemische Reaktion dieses Steines. Der führt dazu, dass er wieder schwarz wird. Das ist beim Laser nicht der Fall oder es dauert sehr lange. Also das sind die Vorteile beim Laser.
Und tatsächlich, man kann es bis heute, fast ein Vierteljahrhundert nach dieser Sanierung, gut sehen. Wenn ihr das nächste Mal in Berlin seid, dann geht mal durch das Tor durch, bis ihr auf der Westseite steht. Von dort aus, rechts, sieht man dann das Reichstagsgebäude. Das ist in den 90ern umgebaut worden, sieht aber von außen ganz anders aus. Die Steine des Brandenburger Tors sind viel heller. Auf dem Reichstagsgebäude sind deutlich schwarze Rückstände zu sehen. Verwendet wurde bei der Sanierung des Brandenburger Tors nämlich eine Kombination aus einem sogenannten Mikrotrockenstrahl und der Lasertechnik, die Reinhard Müller schon erwähnt hatte. Ganz vorsichtig und in Absprache mit Wissenschaftlern und Technikern wurden also erst die groben Verschmutzungen abgetragen. Diese tiefer liegenden Verschmutzungen wurden dann mit dem Laser beseitigt, ohne das Tor also überhaupt nur zu berühren. Diese schwarzen Verfärbungen, die man heute zum Beispiel auch noch am Reichstagsgebäude sieht, sind unter anderem auf einen Pilz zurückzuführen. Der kann sich aber nur wirklich auf dem Stein ansiedeln, wenn es entsprechende Mikroorganismen gibt. Der Laser hat dann aber genau die bis in tiefere Steinschichten bekämpft. Deshalb sieht das Tor heute noch so hell aus. Anders als man denken könnte, ist es nämlich nicht versiegelt worden, nachdem die Sanierung abgeschlossen war. Das ging nicht, weil die unterschiedlichen Steinmaterialien nicht gleich auf so eine Imprägnierung reagieren würden. Das könnte dann am Ende tatsächlich mehr schaden als nutzen. Das Ganze war also ziemlich effektiv, aber auch aufwendig. Das Tor war lange verhängt und das sehen die Menschen. In der Öffentlichkeit hat die Sanierung also ziemlich viele Leute bewegt. Berliner und Touristen, aber natürlich auch die Politik. Einer, der davon einiges erzählen kann, ist Klaus Wowereit. Er wurde 2001 zum regierenden Bürgermeister in Berlin gewählt, mitten in der Sanierungsphase also. Ihn habe ich gefragt, wie er das Ganze damals so wahrgenommen hat.
Es war für Berlin, für Deutschland ganz wichtig, dass dieses historische Denkmal tatsächlich saniert wurde und dass das mit einer Privatinitiative durch die Stiftung Denkmalschutz passiert ist, mit Unterstützung natürlich von Sponsoren und Spendern. Das war vorbildlich und hat natürlich geholfen, dieses Denkmal tatsächlich wieder im alten Glanz erscheinen zu lassen.
Und wie haben Sie die Sanierung wahrgenommen, so aus politischer Sicht? Lief das alles so, wie man sich das vorher vorgestellt hat? Welche Hürden gab es da so?
Na, Hürden waren eigentlich nicht da, aber es gab natürlich eine öffentliche Diskussion darüber. Es war damals noch nicht so gewohnt, dass man bei so einer Sanierung auch Großflächen für Werbung benutzt, um natürlich eine Einnahme zu erzielen, um die Sanierung auch finanzieren zu können. Das hat natürlich Kontroversen ausgelöst. Die Dauer der Sanierung war immer wieder ein Thema. Aber es war eben auch ein neuer Prozess und es war eine kleinteilige Arbeit. Und man hat dann, Gott sei Dank, am 3. Oktober des Jahres 2002 die feierliche Enthüllung gehabt hier am Brandenburger Tor mit Bill Clinton zusammen. Und Willy Bogner hat da tatsächlich eine Inszenierung gestaltet, die sicherlich sehr beeindruckend war.
Tja, Kontroversen, die gab es nicht nur vor der Sanierung und bei der Frage, wer sie bezahlt, sondern natürlich auch währenddessen. Man muss sich aber auch mal zurückversetzen in die Zeit. Im Jahr 2000, als die Sanierungsarbeiten begonnen haben, da war es gerade einmal 11 Jahre her, dass die Stadt wieder Berlin wurde. Vorher gab es Ost-Berlin und West-Berlin, die DDR und Westdeutschland. Und durch das Brandenburger Tor durchzuspazieren, das war seit dem Bau der Mauer 1961 gar nicht möglich gewesen. Von Westen aus stieß man da nämlich direkt an die Mauer, bevor man überhaupt zu den Säulen kommen konnte. Aber auch von der Ostseite kam man nicht wirklich dran. Das Tor lag im Grenzgebiet. Außer den DDR-Grenzsoldaten und ganz wenigen Besuchergruppen konnte keiner das tun, was heute unzählige Touristen jeden Tag machen. Einfach zwischen den Säulen entlang spazieren. Vor diesem Hintergrund finde ich es gar nicht so verwunderlich, dass die Sanierung des Brandenburger Tors so genau beäugt wurde. Die Berliner hatten es ja nun mal gerade erst wieder zurückbekommen. Aber natürlich war es nicht das einzige Denkmal oder Gebäude in Berlin, das nach dieser bewegten Geschichte eine gewisse, naja, Aufmerksamkeit brauchte. Deswegen wollte ich von Klaus Wowereit wissen, wie man denn, so quasi als Chef einer Stadt, überhaupt entscheiden kann, wo man da loslegt. Und vor allem, wie man entscheidet, welche Gebäude überhaupt saniert werden.
Na, zuerst braucht man natürlich die Expertise durch die Fachleute, die auch entscheiden können, was ist denkmalwürdig. Und wir müssen natürlich auch sehen, dass sich Städte auch weiterentwickeln müssen. Wir brauchen also auch Raum für Neues. Also wenn wir immer nur das Alte bewahrt hätten, dann würden heute die Städte natürlich auch ganz anders aussehen. Und man muss exemplarisch auch Denkmalschutz einsetzen. Und dann natürlich sehen auch, dass es eine neue Nutzung geben muss teilweise. Und da muss man aufpassen, dass der Denkmalschutz nicht alles abwirkt. Aber ganz wichtig ist natürlich, dass wir uns unserer Geschichte bewusst sind, dass wir Architekturgeschichte auch im Auge behalten und dieses auch für die Nachwelt erhalten.
Das Denken an die Zukunft ist also ganz entscheidend im Denkmalschutz. Das sagt uns auch ein berühmtes Zitat, das zum Beispiel die Deutsche Stiftung Denkmalschutz ganz vorn auf ihrer Website nennt. Denkmalschutz ist unser Dank an die Vergangenheit, die Freude an der Gegenwart und unser Geschenk an die Zukunft. Denn auch wenn das Brandenburger Tor keinen ureigenen Zweck hat, schließlich wohnt da keiner oder arbeitet drin, käme ja trotzdem niemand auf die Idee, es einfach abzureißen. Genauso wenig, wie man den Kölner Dom wegen seiner schlechten Isolierung abreißen wollen würde. Denn nutzlos sind solche Bauwerke ja trotz allem nicht. Deshalb habe ich Reinhard Müller gefragt, wie wir solche Gebäude in die Zukunft mitnehmen können.
Also ein Baudenkmal, was nicht genutzt wird, das kann man sagen, das Brandenburger Tor, wie Sie ja sehen an den vielen Leuten, hier wird ja genutzt, das ist was anderes als ein anderes Gebäude, hat eigentlich im Prinzip nur eine Überlebenschance, wenn es einer Nutzung zugeführt wird. Wenn es dahin siecht, dann ist das nicht so gut für das Gebäude. Und ja, und das ist mein Petitum immer. Wir müssen beim Denkmalschutz immer wieder darauf achten, dass diese Gebäude einer Nutzung zugeführt und ständig auch instand gehalten werden. Das ist das Besondere daran.
Und ein weiteres Beispiel für so eine Neunutzung oder Umnutzung ist ja auch der Schöneberger Gasometer, wo der erste EUREF Campus entstanden ist. Gerade wird in Düsseldorf der zweite gebaut, fast fertig. Ist das so eine Verbindung aus Erhalten und Weiterentwickeln, die Sie sich vielleicht öfter wünschen würden?
Na gut, wir haben natürlich ein besonderes Know-how. Das ist natürlich jetzt diesmal eine gewerbliche Geschichte. Der Gasometer stand da, kein Mensch hatte eine Idee. Ich glaube, wir hatten eine ziemlich zündende Idee. Inzwischen arbeiten dort 7000 Leute. Der Gasometer, ein, kann man fast schon sagen, Wahrzeichen dieser Stadt, wird eben erhalten bleiben und auch gepflegt werden. Und insofern ist das sicherlich eine moderne Form von Denkmalpflege. Und bei den inzwischen rund 12.000 unter Denkmalschutz stehenden Gebäuden in dieser Stadt müssen wir uns dringend überlegen, Das ist ja nicht nur ein Thema von Berlin, das ist in Düsseldorf genauso, was wir mit diesen Gebäuden machen.
Das stimmt, es ist nicht nur ein Thema in Berlin. Dort aber, am Schöneberger Gasometer, wurde seit 2008 der erste EUREF-Campus gebaut. Wenn ihr die ersten beiden Staffeln dieses Podcasts schon kennt, dann habt ihr davon vermutlich schon einiges gehört. Heute ist das ein Ort, an dem ganz viele Menschen zusammenarbeiten. Unterschiedliche Firmen haben da Flächen gemietet. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben auf dem gesamten Campus dann aber auch die Möglichkeit, zusammen zu essen oder sich auszutauschen bei einem Café. Im alten Gasometer selbst finden heute Veranstaltungen statt. Von außen sieht es noch aus wie ein Gasometer. Von innen ist es aber quasi wie ein Gebäude im Gebäude. Der innere Teil ist nämlich verglast, sodass man die alte Stahlwand von dort auch noch sehen kann. Er wurde also umgenutzt, hat heute eine ganz andere Funktion als früher, aber der Gasometer ist immer noch da. In dem Fall natürlich, weil EUREF seinen Campus da gebaut hat. Bei ganz vielen anderen Denkmälern oder erhaltenswerten Gebäuden fehlt aber das Geld. Wer ist also am Ende verantwortlich dafür, dass solche Orte zukunftsfähig werden? Das habe ich Klaus Wowereit gefragt.
Ich glaube, es ist ganz gut, wenn bürgerschaftliches Engagement da ist, das die staatlichen Möglichkeiten ergänzt, nicht ersetzt, sondern ergänzt. Und deshalb ist so eine Stiftung ganz wichtig. Natürlich das private Engagement, das kennen wir von anderen Ebenen auch. Und wir haben sehr viele Denkmäler, die erhaltenswert sind und die geschützt werden müssen, aber die auch saniert werden müssen. Das ist eine Herkulesaufgabe in Zeiten von leeren Kassen. Und da brauchen wir die Partnerschaft mit den Bürgerinnen und Bürgern, aktives bürgerschaftliches Engagement. Das hat sich hier am Brandenburger Tor in hervorragender Art und Weise gezeigt.
Das heißt, es ist am Ende unser aller Aufgabe, solche erhaltenswerten Gebäude mit in die Zukunft zu nehmen, nicht nur der Politik oder der Wirtschaft oder der Bürger.
Das ist so wahr. Natürlich jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten. Da kann nicht jeder sich beteiligen. Aber manchmal helfen ja auch kleine Beträge, die in die Institution gestiftet werden können, um tatsächlich Großes zu bewirken. Und das ist eine Aufgabe für uns alle.
Eine Aufgabe für uns alle also. So ist das ja meistens. Ganz viele Akteure sind beteiligt, damit eine Sache am Ende auch wirklich funktionieren kann. Und das ist es auch, was uns in dieser Staffel noch häufiger begegnen wird. Kreative Ideen von Einzelnen und Initiativen von Menschen, die wirklich was verändern wollen in Richtung einer nachhaltigen Zukunft. Aber eben auch ganz viel Kommunikation, manchmal auch Diskussion und am Ende Zusammenarbeit, um genau das alles auch zu erreichen. Und dabei fangen wir beim Thema Nachhaltigkeit ja nicht mit einer leeren Seite an. Erstens sind schon einige Dinge passiert. Da habt ihr in den ersten beiden Staffeln einige Beispiele kennengelernt. Andererseits sind wir als Menschheit aber auch schon ziemlich weit gekommen. Wir haben viel produziert, wir haben neue Materialien entwickelt, wir haben uns Technologien einfallen lassen und wir haben vor allem schon ganz schön viele Gebäude gebaut. Manche Dinge aus der Vergangenheit müssen da weichen, um neuen Platz zu machen. Wie können wir das aber entscheiden? Im Fall des Brandenburger Tors stand ein Abriss ja nun wirklich nicht zur Debatte. Trotzdem habe ich Klaus Wowereit und Reinhard Müller bei unserem Treffen am Brandenburger Tor auch gefragt, was sie dazu meinen. Müssen wir uns vielleicht radikaler auch von alten Gebäuden trennen, um Platz für Neues und damit Nachhaltigeres und Umweltfreundlicheres zu machen?
Ich glaube, das ist der falsche Ansatzpunkt. Es ist kein Gegensatz. Denkmalschutz, Erhaltenswertes zu erhalten und natürlich die neuen Technologien einzusetzen, umweltbewusst zu sein. Aber das muss ausgewogen sein. Und das ist die Herausforderung. Ich möchte nicht, dass eine Stadt platt gemacht wird und nicht mehr erkennbar ist in ihre Charakteristika, weil man heute sagt, ja, man kann das ökologisch besser bauen. Das wäre falsch. Aber da, wo natürlich Neubau gemacht wird, da, wo saniert wird, ist es selbstverständlich die Herausforderung, dies so umweltverträglich wie möglich zu gestalten.
Haben Sie noch was hinzuzufügen?
Ja, ich meine, wir haben sehr viele unter Denkmalschutz stehende Gebäude, wo es einfach nur einer zündenden Idee bedarf. Eines der bekanntesten Gebäude in dieser Stadt und auch weltweit bekanntesten Gebäude dieser Stadt ist der Flughafen Tempelhof. Ein wunderbares, international bekanntes Gebäude mit einer besonderen Historie, will ich jetzt mal so sagen. Wenn man sich das mal anguckt, in welchem Zustand sich das Gebäude befindet, nämlich relativ gut und weltbekannt, dann fehlt eigentlich nur eine zündende Idee. Und seit 16 Jahren versucht man, eine Idee dort reinzubringen. Und ich glaube, man müsste sich viel mehr damit auseinandersetzen, was kann man tun. Und man müsste auch von der Politik einfach mal abfordern, mal über den Schatten zu springen und mal auch ein bisschen verrückte Ideen zu entwickeln, so wie wir es eigentlich auch hier hatten oder auch bei anderen unter Denkmalschutz stehenden Gebäuden. Das fehlt mir eigentlich ein bisschen. Nichts ist dummer als ein Gebäude wie zum Beispiel Flughafen Tempelhof mit fast 200.000 Quadratmeter mehr oder weniger leer stehen zu lassen.
Das heißt, es muss in eine Nutzung kommen und da kann man dann schauen, was es alles für Möglichkeiten gibt.
Genau.
Von genau diesem Ort, vom Flughafen Tempelhof, werden wir auch im Laufe dieser Staffel noch hören. Da geht es nämlich um das Thema nachhaltige Veranstaltungsorte. Sie erinnern sich ja auch an die Konzerte, die da stattgefunden haben, wo man versucht hat, das Ganze ein bisschen neu zu denken. Sind das denn solche Ansätze, wo Sie sagen, so könnte man das vielleicht machen?
Na, man muss es erstmal diskutieren und versuchen und untersuchen. Und man beginnt ja immer mit einer Idee. Es kann ja auch mal sein, dass die Idee nicht gut ist. Aber ich glaube, dass diese Stadt, die größte Stadt Deutschlands, so etwas braucht. Und wenn man heute sieht, wie große Veranstaltungen München gut tun, wenn eine Adele dort, 700.000 Leute in die Stadt bringt, das kann man sich wiederum sagen, die fliegen da alle aus der Welt hin, CO2 und so weiter. Aber Fakt ist auch eins, die Hotels waren voll. Es hat etwas zu tun mit Stadtrendite. Ja klar muss man sich so etwas überlegen. Wir sind sowieso in einer Transformation. Berlin ist sowieso eine Stadt der Touristen. Sie sehen ja hier, was hier gerade auf dem Pariser Platz los ist. Das ist ein ganz normaler Tag. Und wir müssen andere Wege gehen, um zu zeigen, was man mit diesen Gebäuden und diesen Plätzen und riesigen Orten eigentlich machen muss.
Es braucht also Ideen, wenn wir Altes in eine nachhaltigere Zukunft mitnehmen wollen. Stillstand hilft nicht. Und die Sanierung am Brandenburger Tor zeigt, dass auch so reale Probleme wie leere Kassen gelöst werden können. Auch wenn da vielleicht nicht alle von Anfang an begeistert waren. Der Beweis, das Brandenburger Tor steht heute noch da und zieht jeden Tag ganz, ganz viele Touristen an. Es ist zukunftsfähig geworden, so wie ganz viele andere Denkmäler in Deutschland auch. Bei uns in Nordrhein-Westfalen könnte man sich zum Beispiel über die Zeche Zollverein in Essen unterhalten. In dem ehemaligen Steinkohlebergwerk gibt es heute ganz viele Museen zu Bergbau, aber auch zu Design und zu Kunst. Es gibt dort Restaurants und Cafés, und sogar eine Eislaufbahn und ein Schwimmbad. Das Brandenburger Tor steht aber immer noch für Berlin und für ganz Deutschland. Zum Schluss unseres Gesprächs wollte ich von Klaus Wowereit und Reinhard Müller noch wissen, was Ihnen beiden eigentlich durch den Kopf geht, wenn Sie so im Alltag daran vorbeifahren.
Ja, natürlich das Symbol der deutschen Einheit. Ich werde nie vergessen, wie die Zeiten waren, als die Mauer fiel. Und wie Menschen aus Ost und West sich in den Armen gelegen haben, die Freude war grenzenlos. Und das war in meinem politischen Leben mein größter Glücksmoment. Und daran sollten wir uns erinnern, wenn wir heute irgendwelche Befindlichkeiten haben mit dem Prozess des Zusammenwachsens zwischen Ost und West, dann sollte man mal zurückdenken an diese historischen Zeiten. Und das Brandenburger Tor wird immer damit verbunden sein. Es ist das Symbol der deutschen Einheit.
Und bei Ihnen?
Naja gut, also ich habe da so zwei Besonderheiten. Ich glaube, Herr Wowereit auch, der ja auch mal oben auf der Quadriga war.
Ja, wenn du das stimmt, mal erzählt, ja. Ja, ich bin mal da mit Boris Becker da hochgekraxelt und habe ihm das gezeigt. Und ich muss sagen, ich war sehr beeindruckt über die Dimension der Quadriga. Wenn man hier unten steht, dann sieht das alles so ein bisschen niedlich aus. Aber wenn man da oben direkt steht, neben der Quadriga, dann merkt man, was das für ein monumentales Werk ist.
Naja, und ich verbinde eine Besonderheit. Ich war am 9. November, habe ich hier auf der Mauer gestanden. Ich war bei einer Veranstaltung, hatte ein Smoking an. Die Veranstaltung wurde gegen 21 Uhr sozusagen abgesagt, weil alle zum Brandenburger Tor fuhren. Es war unfassbar viel unterwegs. Man musste sich hier durchkämpfen. Und ich weiß gar nicht, wie ich dort hochgekommen bin. Menschen haben einen hochgezogen, gedrückt. Mein Smoking war völlig zerrissen an den und so weiter. Es war lebensgefährlich, weil alle standen auf der Mauer. Das war ja nicht hier, es war sehr breit. Und ich muss mal sagen, dass ich dann später die Möglichkeit hatte, dort, ich weiß nicht, 300 Mal Führungen dort hochzubringen. Zusammen auch noch damals mit Lothar de Maizière, der unser erster Vorsitzender war, der ja eigentlich der erste frei gewählte Ministerpräsident war. Also das war auch schon ein Höhepunkt in meinem Leben.
Ziemlich bewegte Geschichte also. Bei Reinhard Müller und bei Klaus Wowereit, aber vor allem natürlich beim Tor selbst. Und eine Geschichte, die noch nicht zu Ende ist. Das zeigt uns, ein Gebäude der Zukunft muss nicht neu gebaut sein. Es kann auch in die Zukunft geholt werden. Im Laufe der Staffel wollen wir uns das genauer anschauen. Was macht ein Gebäude der Zukunft aus? Woraus wird es gebaut? Was wird darin am Ende gemacht? Wie arbeiten Menschen aus unterschiedlichen Branchen schon heute daran, Gebäude zukunftsfähiger zu machen? Bleibt also gespannt. In der nächsten Folge geht's dann erstmal ums nachhaltige Bauen. Auf der Expo Real in München treffe ich Ina Scharrenbach. Sie ist NRW-Ministerin für Heimat, Digitalisierung, Bau und Kommunales. Außerdem unterhalte ich mich mit Christian Gäbler, dem Berliner Senator für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen. Und von den beiden will ich dann wissen, wann dieses nachhaltige Bauen endlich ein bisschen leichter wird. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann schaltet nächste Woche gerne wieder ein. In der Zwischenzeit könnt ihr Zukunftsorte schon mal folgen bei der Podcast-App eures Vertrauens, dann verpasst ihr auch nichts. Über eine Bewertung würde ich mich übrigens auch sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch aber erstmal eine gute Woche. Mein Name ist Lilly Stegner. Hat mich gefreut. Bis dahin.
Stellt euch eine wunderbare Zukunft vor, in der ihr automatisch benachrichtigt werdet, wenn eine neue Episode dieses Podcasts erscheint. Diese Utopie ist nur ein paar Klicks entfernt. Folgt Zukunftsorte in eurer bevorzugten Podcast-App und verpasst keine Folge mehr. Bis bald.